Drüben in Amerika ist nicht der Platz, um Bescheidenheit und Zurückhaltung zu lernen.
Amerika ist also nicht der Ort, um Bescheidenheit und Zurückhaltung zu lernen, hat Theodor Fontane tatsächlich gesagt. Und der hat das nicht heute gesagt, der hat das auch nicht gestern gesagt, sondern der hat das im 19. Jahrhundert gesagt. Damit ist auch schon klar, worum es heute geht. Es geht um Amerika. Und ich sage nicht nur willkommen zurück aus der Sommerpause, sondern ich stelle direkt mal die Frage. Amerika, was kommt dir als erstes in den Kopf, Andi, wenn du an Amerika denkst?
Bei mir ist es ganz nah sozusagen, wenn ich an Amerika denke, dass ich in Amerika war. Und damit auch hallo zu dir, Christian. In der Tat, das habe ich ein paar Wochen jetzt im Sommer verbracht in den USA, das allererste Mal für mich. Und das Zitat kann ich nur teilen. Also das ist nichts für Schüchternheit oder klein-klein, das ist eher big. Was verbindest du mit Amerika?
Eigentlich genau das Gleiche. Bei mir ist es so tatsächlich, ich war noch nie in Amerika. Also nicht, ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals in Amerika. Aber das heißt, ich habe so halt diese popkulturelle Außenperspektive aus Liedern. Ist das jetzt Frank Sinatra, Miley Cyrus, aus Filmen? Als allererstes auch so muss ich an so Klassiker denken. Ich weiß noch, Rocky IV damals, Rocky Balboa. Da gab es diesen Showkampf, wie Sylvester Stallone damals sehr klischeehaft gegen den Ivan Drago kämpft. Und ja, das ist das Erste, was ich mit Amerika verbinde. Also groß, Showbusiness und Bescheidenheit wäre jetzt auch nicht das Erste, woran ich denke, wenn ich an Amerika denke. Aber deswegen finde ich es total spannend, heute mal eine Folge diesem Phänomen Amerika zu widmen. Ich glaube, wir werden tief reinhorchen und wir haben ja auch schon in vergangenen Folgen, wir haben über Gut und Böse gesprochen, wir haben über nicht nur Schwarz und Weiß gesprochen und das ist so das, was mir dann auch irgendwie direkt in den Kopf kommt, weil wenn man das Zitat hört, könnte man ja erstmal denken, dass es so sehr, sehr, sehr kritisch und negativ ist, im Sinne von, okay, die können nicht bescheiden sein, die können nicht zurückhaltend sein, aber auch das hat wahrscheinlich zwei Perspektiven. Und deswegen bin ich gespannt, wo es uns heute so hinleiten wird. Ich meine, es ist natürlich gerade der Fokus. Wir haben jetzt muss ich ganz selber überlegen, mit September und Oktober, wahrscheinlich in exakt 2 Monaten werden wir wieder die Wahl des neuen US-Präsidenten oder der US-Präsidentin haben. Und das heißt, Amerika wird natürlich im Fokus stehen. Und auch wenn man diese Wahl betrachtet, merkt man, es ist ja auch alles big, also sowohl die Berichterstattung und alles das, was sich darum dreht. Und genau, so, das ist so mein Eindruck. Aber du hast gesagt, du warst da, jetzt erzähl doch mal, jetzt haben wir so ein bisschen über unsere Eindrücke gesprochen, tauch doch mal tiefer rein. Was bist du so begegnet oder wem oder was bist du so begegnet?
Also wir sind an der Westküste unterwegs gewesen, das heißt dort in Washington, Oregon und bis nach Kalifornien, haben da ein bisschen Zeit verbracht, so 2-3 Wochen waren es ungefähr, mit dem Auto, klassisch in Amerika, uns ein bisschen von Norden nach Süden bewegt und dann wieder zurück, das heißt wir sind in Portland angekommen und sind dann bis runter nach tatsächlich LA gefahren, das heißt wir haben ein paar Stadtimpressionen gehabt, aber was mich neben dem, da komme ich gleich nochmal drauf, ja, also big steht dort für vieles, ja, für die Autos, für die Straßen, für die Portionen, für die Supermärkte, bis hin auch sogar bis zu den Menschen. Wir können ja einiges nochmal ein bisschen streifen, aber das ist wirklich tatsächlich dieses big und nicht kleckern, sondern klotzen, ist tatsächlich ein Kulturphänomen, muss man ganz einfach sagen. Und wenn du sagst, der Wahlkampf steht bevor, das ist ja auch ein riesiges Happening, eine riesige Show, kann man auch sagen, die dort stattfindet und deutlich anders als deutscher Bundestagswahlkampf. Ja. Während hier auch viel plakatiert wird, ist dort übrigens gar nicht so viel. Da hängt mal irgendwo ein kleines Schild oder so, aber das meiste spielt sich sicherlich in den Medien ab, dort in Amerika, was so die Wahlen angeht. Und da möchte ich gleich vorausschicken, auch für mich war es das erste Mal in Amerika. Das heißt, hier unterhalten sich zwei, die keine ausgewiesenen Experten sind, sondern die tatsächlich mit der Brille von Popkultur jetzt auf dieses Land blicken, mit einer kleinen eigenen Expertise, aber vor allem aus der Beobachtung und aus dem Phänomen, die, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen in der Welt kennen. Denn man muss ja auch sagen, Amerika an sich ist ja ein Pop, Phänomen, wenn man so will. Kaum ein Land kennt nicht irgendein Produkt aus Amerika, Stichwort Coca-Cola, oder irgendwelche Filme, du hast es vorhin genannt, ja, auch diese Megafilme der 80er, auf Musik und so weiter. Deswegen wird interessanterweise Amerika ja auch als Soft Power bezeichnet. Also im Gegensatz zu harter Power, wo man irgendwie Länder einnimmt und irgendwie Kriege führt und dann dorthin geht, könnte sicherlich auch ein eigenes Kapitel sein bei den USA, ist diese Soft Power, das heißt auf eine kulturelle Art und Weise, die Identifikation mit Amerika zu stärken und irgendwie auch eine gewisse Perspektive dem entgegenzubringen und Identifikation, nochmal ganz besonders reizvoll. Also vielleicht gehen wir darauf ja auch noch ein bisschen ein. Mit Sicherheit werden wir einige dieser Facetten streifen, das heißt Musik, Filme und ein paar Eindrücke, die ich dann auch teile. Und neben dem Big, Big, Big gibt es noch eine Sache, die war auch big in den USA. Im Nordwesten der USA gibt es eine ganze Menge Natur. Es gibt super viel Wald. Man könnte sagen, aus heutiger Sicht, oder wenn man da durchfährt, du kannst ewig lange durch Wald fahren. Und Wald, 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 Wald. Auch mit dem Wissen, dass ganz viel trotzdem dort auch abgeholzt wurde. Ja, also das ist sicherlich so, wie es auch früher war. Man sieht auch tatsächlich Eindrücke von Waldbränden, die auch dort stattfanden. Vor ein paar Jahren in Kalifornien hat es ja richtig gewütet. Haben wir auch gesehen, die Narben, die dann noch zurückgeblieben sind. Aber was ich sagen wollte, bezogen auf Big, 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 und das ist vielleicht auch das erste Thema, was ich hier stellen will, Sequoia Trees. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, von den Sequoia Trees.
Nee.
Nee.
Das sind diese riesigen, ja.
Genau, es gibt in Amerika, dort in Nordwestamerika, immer noch diese riesigen, man kann sagen Mammutbäume, die nennen sich halt Sequoia Trees, sind ewig alt. Und wenn ich meine ewig alt, dann können wir so tatsächlich bis zurückgehen zu Jesus, der hier über die Welt geschwankt ist, sind dort einige dieser Bäume, die man jetzt dort sehen kann, die man anfassen kann, betrachten kann. Haben dort gerade begonnen zu wachsen. Das heißt, wir sehen dort 2000 bis 3000 Jahre alte Bäume. Riesengroß, wirklich total beeindruckend. Man kommt sich vor wie Gulliver auf Gullivers Reisen. Gulliver, dieser kleine Mensch, der dann in großen Umgebungen wiedergefunden hat, ja, als er im Land der Riesen war. Und so kommt man sich dann vor, auch relativ klein, und steht dann ein Stück weit fast bedächtig und andächtig schon vor diesen Bäumen, die irgendwie die letzten 2000 Jahre haben Dinge kommen und gehen sehen, und sicherlich auch Gesellschaften in Amerika. Ja. Und sowas gibt es hier in Europa nicht, habe ich nie gesehen, und das war super eindrucksvoll, kann ich nur. Also du hörst die Begeisterung vielleicht raus. Also die Natur, insbesondere diese Bäume, magisch, kann man wirklich sagen. Und groß.
Was es ja auch irgendwie so schwer macht, wir haben uns halt überlegt, okay, lass uns mal heute über Amerika sprechen. Und ich habe halt dann auch, bevor wir hier aufgenommen haben, selbst so eine Übung gemacht, mal so ein Zettel irgendwie hingelegt und wirklich gedacht habe, okay, woran denke ich, wenn ich jetzt Amerika höre? Woran habe ich gedacht, als ich als Kind irgendwie Amerika gehört habe? Und als Kind war es tatsächlich so, Amerika war so, und das ist ja irgendwie, Amerika war so das Erste, was als Kind irgendwie so da war, wenn es um Show-Business geht. Das heißt, jeder, keine Ahnung, jeder Fünfjährige kennt die amerikanische Flagge. Also irgendwie so, du bist sofort mit dieser Flagge in Berührung gekommen. Und bei mir war es natürlich als Kind, das war eines der ersten Dinge, die ich mir aufgeschrieben habe, Walt Disney als einer der größten Exporte natürlich auch irgendwie. Das heißt, dieses Thema Hollywood, Film, Show ist einem sofort so in den Sinn gekommen. Und das, was du gerade gesagt hast, ist etwas, das war mir total lange nicht bewusst. Oder ich glaube, rein rational war es ja logisch. Also allein an der Fläche ist ja klar, dass da auch eine ganze Menge Natur sein muss. Aber erst irgendwie so als, ich sag's mal, älterer Jugendlicher, junger Erwachsener, hat man irgendwann so reflektiert, okay, das ganze Amerika ist jetzt mehr als nur hier, keine Ahnung, L.A., Hollywood, New York, Show, was man kennt, sondern da ist auch eine ganze Menge Natur dabei. Und das ist auch irgendwie so das, was es einem so gar nicht greifbar macht. Also ich habe immer so das Gefühl, okay, ich lebe in Deutschland und Deutschland ist irgendwie schon groß. Also ich würde es nicht sagen, es kommt aus meiner subjektiven Perspektive ist es irgendwie nicht klein, aber es ist so einordnenbar. Ich kann sagen, ah, okay, wir haben so die Region, wir haben die, und dann haben wir so ein paar Metropolen, die kannst du aber irgendwie an einer Hand abzählen, und sonst sind wir halt so ein Land mit Natur und ein paar Metropolen. Und da ist es so, wenn wir jetzt mal aufzählen würden, dann würden wir wahrscheinlich nach 2 Stunden noch nicht fertig sein. Deswegen dieses Big, Big, Big und auch irgendwie komplex, 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 weil es irgendwie gar nicht greifbar ist. Man muss halt irgendwo anfangen. Und da, gut, ich aus meiner popkulturellen Sicht bin halt immer irgendwie bei diesem Thema Showbiz, Musik, Film, Fernsehen. Das ist halt das, was mir in Erinnerung kommt. Würde sich wahrscheinlich ändern, wenn ich mal hinreisen würde.
Das wird es bestimmt und kannst dir ja vorstellen. Ich meine, es ist so eine Riesenfläche, so ein Flächenland, ja, kann man sagen, wie vergleichbar mit Brasilien, China oder Russland. Klar gibt es da Größenunterschiede, ja. Alle, die sich hier gut auskennen und uns zuhören, können gerne wieder sagen, was die konkreten sind. Aber es ist tatsächlich ein Riesenland. Ich hatte bei einem Besuch, den ich dort gemacht habe, hatten die so eine Karte an der Wand und da sind so alle amerikanischen Staaten so, also die Map von Amerika war da so und du konntest immer frei rubbeln, in welchem amerikanischen Staat du schon warst und die hatten so eine Handvoll, ja. Also ich weiß gar nicht, wie viel die Amerikaner tatsächlich reisen und sich einzelne Teile ihres Landes angucken, weil es gibt einige, die sind sehr eindrucksvoll, wie zum Beispiel der Nordwesten, würde ich sagen, aber es gibt andere, die sind halt einfach Wüste. Ja, also es gibt, weiß nicht, wo Las Vegas ist. Las Vegas wird ja, ich weiß selber nicht da, aber liegt ja auch mitten in der Wüste. Das heißt, du fährst dort irgendwo hin, wo nichts weiter ist als in die Wüste gebaute Vergnügungs- und Glücksspiel-Hotels und Casinos und so weiter. Und daneben ist es bullig heiß. Also, das heißt, wir sprechen da von 45 Grad oder so, die dort herrschen. Also absoluter Wahnsinn. Und in einigen Gegenden, wir sind ja auch lange gefahren, auch über diese Highways, die es da gibt und Interstate-Straßen, du fährst halt manchmal auch ewig lange einfach flach geradeaus. Also die Straßen sind auch so gezogen wie am Reißbrett, ja, wenn du nicht gerade einen Berg hochfährst oder so, also lang. Und dann fährst du einfach geradeaus, geradeaus. Dann sind da die Felder, kleine Städtchen. Ich könnte mir vorstellen, dass es in diesen kleinen Städten auch teilweise ziemlich, ja, also nicht, also trostlos ist, was die Eindrücke angeht, eben nicht Big, 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 ja. Das ist nicht Big City of Dream oder so, sondern es ist dann tatsächlich auch eine Kleinstadt, wo das Gefühl vielleicht ähnlich ist wie auch in kleinen Städten von Deutschland. In Deutschland hat man wahrscheinlich eher überschaut, auch was haben wir denn für einzelne Bundesländer und kann die auch mal abtingeln. Aber wie gesagt, wir reden hier von ganz anderen Dimensionen.
Ja. Was ich immer auch finde, wenn ich Amerika höre oder wenn Diskussionen über Amerika sind, sie sind gefühlt immer sehr, sehr schnell kontrovers. Also bist sehr, sehr schnell in diesem, egal was für einen Aspekt du ansprichst, so entweder du hast, kann aber auch sein, dass das ist total subjektiv von mir bist, so entweder man liebt es oder man hasst es. Du bist sofort gefühlt ganz, ganz schnell in so einer kontroversen Diskussion. Also keine Ahnung. Du bist am Tisch und fängst an, über Hollywood zu reden. Und gefühlt, du hast halt so richtig Hollywood-Liebhaber und man liebt diese Historie und diese große Show, die immer mit Hollywood in Verbindung gebracht wird. Oder du hast gefühlt, dieses genaue Gegenteil ist total drüber und ich mag's, keine Ahnung, ich mag jetzt lieber irgendwie europäische Produktion oder skandinavische Produktionen oder so, oder keine Ahnung, Diskussionen über amerikanischen Sport und da geht's um NBA, keine Ahnung, Michael Jordan, LeBron James und du hast irgendwie gefühlt relativ schnell diese ganzen Bewunderer, diese Sportler und auch dieses Showbiz drumherum oder halt genau oder genau das Gegenteil, aber du hast gefühlt selten so ein Mittelweg. Und genauso ist es, keine Ahnung, wenn es um amerikanische Restaurantketten geht, wenn es um Fast Food geht, wenn es um Coca-Cola geht, wenn es um Künstler geht, Michael Jackson, Bruce Springsteen. Also es ist relativ schnell sind es irgendwie, und klar, in der Politik natürlich auch. Wir können jetzt tausend Dinge durchgehen. Und ich habe immer das Gefühl, du hast immer relativ schnell so eine Kontroverse. Während, keine Ahnung, wenn ich jetzt mit dir über Apfelbäume reden würde, dann würden wir wahrscheinlich relativ neutral darüber reden. Ich habe das Gefühl, immer wenn das Gesprächsthema zu irgendwas Amerikanischem geht, ich könnte ewig weitermachen, Google, Apple, Elon Musk, Tesla, du hast immer das Gefühl, du bist sofort in irgendwelchen kontroversen Dingen drin. Ne? Hast du da ein ähnliches Gefühl oder ist es vielleicht eine subjektive Wahrnehmung oder ist es einfach diese Größe, diese Bekanntheit, die ja auch eine gewisse Macht dann mit sich bringt, löst einfach sofort Kontroverse aus?
Das ist sehr polarisierend, doch was du angesprochen hast. Und ich glaube, aktuell die Meldungen, die wir kriegen, Stichwort Wahlkampf oder so, die polarisieren halt auch. Oder entweder man mag Taylor Swift oder man mag sie halt nicht. Ja. Ich weiß nicht. Also, was bei mir auf jeden Fall so hochkam, auch als du sagtest, na, die ersten Eindrücke mit Amerika. Ich kann mich auch erinnern, als aufgewachsen in den 80er Jahren im Osten Deutschlands, dass es halt tatsächlich so Coca-Cola und Michael Jackson waren, glaube ich, die uns als erstes erreicht haben und dann diese ja wirklich einfachen ja, Filme dort, weiß nicht, Rambo hast du gesagt oder Rocky oder so, ja, das waren ja damals so ziemlich aus heutiger Sicht auch sehr einfach gemachte Filme, also da war es jetzt nicht besonders differenzierend und damals wurden die ja auch so gemacht, so als Kontrast zum Ostblock sozusagen. Wir hatten den Kalten Krieg und da wurde natürlich immer auch über dieses Phänomen, über diese Softpower dann gearbeitet und entsprechend so bestimmte Bilder und Phänomene dann transportiert. Ansonsten glaube ich schon, dass einige Dinge polarisieren und das wundert auch nicht, weil es gibt ganz, ganz, ganz viel, über das man von Amerika sprechen kann. Wir können ein bisschen tiefer auch mal gehen. Du hast schon Sport angesprochen, du hast Filme angesprochen, du hast Popkultur angesprochen. Man könnte sicherlich auch Mode sagen, also bestimmte Modeaspekte, über die man nochmal sprechen kann. Und das ist ja alles etwas, wo man stark als Mensch, auch in Deutschland, richtig viel von mitbekommt. Also wir kriegen ja sehr, sehr wenig mit irgendwie, was in China passiert oder was in Osteuropa passiert oder was in meinetwegen Afrika passiert oder Australien, da kriegen wir keine News mit, aber wir kriegen irgendwie mit, was im amerikanischen Wahlkampf irgendwie läuft, ja. Wir kriegen stark mit, wer da gerade welche Sportspiele macht und wir kriegen auch mit, welche Filme oder Popstars oder Musiken da gerade gefeiert werden. Also es ist schon sehr, sehr stark, glaube ich, was unsere Aufmerksamkeit alles so in Anspruch nimmt, was tatsächlich aus Amerika kommt. Und ich begrüße es eigentlich auch, einen Blick ein bisschen darüber hinauszulegen, aber heute ist das Thema unserer Folge ja tatsächlich auch Amerika. Ja. Deswegen können wir da ein bisschen reingehen.
Und ich finde, so ein gleichbleibendes Muster, du hast eben Rocky Balboa angesprochen, auch quasi so der Gegenpol zu dem, was im Osten passiert ist. Und da ist es, da muss ich sagen, das war auch so als Kind so dieses Klischeehafte, was ich da einfach in ganz vielen Filmen mitbekommen habe. Also ich glaube, jeder, der den Film kennt, wie gesagt, Rocky IV damals, der Rocky Balboa mit dem Gegenpol quasi, Ivan Drago. Also nicht nur, wie die beiden Charaktere dargestellt werden, auch wie der ganze Handlungsstrang ist. Und du hast Michael Jackson angesprochen und das, was ich dann so als erstes kennengelernt habe, als übergreifendes Muster. Und wie gesagt, das erkennst du in Filmen, das erkennst du in der Musik, das erkennst du aber auch medial. Und für mich ist es ein amerikanisches Phänomen, wobei es jetzt ein bisschen global ist so dieses Thema From Zero to Hero, aber irgendwie auch andersrum. Das verbinde ich sehr, sehr stark mit Amerika. Und das habe ich damals gefühlt wahrgenommen, also dieses total schnelle, auch auf eine Person bezogen, dieses okay, wir hypen jetzt jemand relativ schnell in den Himmel rein und er oder sie ist jetzt der oder die Heilsbringer und kann jetzt die Welt retten. Genauso schnell kann es aber auch in die andere Richtung gehen und relativ, also sowohl aus Filmen als aber auch bei realen Persönlichkeiten bringe ich das relativ stark mit Amerika in Verbindung. Also wir haben ja zum Beispiel eine aktuelle Person, bei der wir das, glaube ich, in Zeitraffer in den letzten 4 Jahren erlebt haben, Elon Musk. Also ich glaube, wenn du mal, jetzt weiß ich gar nicht, wie weit wir in die Vergangenheit reisen müssen, aber ich glaube, da reichen sogar 4-5 Jahre aus. Also vor 4-5 Jahren war er gefühlt der Retter der Welt, also quasi der das Klimaproblem quasi alleine löst. Und 2 Jahre später ist er quasi die Vermenschlichung des Bösen. Und das ist irgendwie so auch etwas, was ich relativ stark mit Amerika in Verbindung bringe. Dieses From Zero to Hero, aber auch irgendwie genauso schnell in die andere Richtung.
Ja, Elon Musk ist ja eigentlich Südafrikaner, glaube ich. Und in der Tat ist das, wenn man näher ranguckt, also klar, er hat gesagt, ich mache ein Elektroauto und will damit was gegen Klima tun. Eigentlich macht er aber ganz viele andere Projekte, die eigentlich auch gegen das Klima sind. Das heißt, wenn man genau ein bisschen näher ranrückt, dann sieht man die Dinge doch auch anders oder vielleicht ein bisschen klarer dann auch, was jetzt bezogen bei Elon Musk angeht. Was ich fand, als ich dort vor Ort war und wo ich so ein bisschen auch, also weiß nicht, wenn du Amerika halt aus Filmen nur kennst und True Crime und was weiß ich, dann es ist schon, natürlich mit der Essenskultur, Musikkultur und so weiter, dann kommst du hin und denkst, okay, wie ist dieses Land wohl? Und das Erste, was mir aufgefallen ist wirklich dieses groß, 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 also riesige Straßen, breite Straßen, viel Verkehr auch rund um die Innenstädte natürlich, vor allem, was doch manchmal so ein Stau. Und wir haben erst so ein ganz normales Auto gehabt, so ein Toyota Corolla, ja. Und wenn du damit auf dem Highway fährst, auf einem dieser 8-spurigen Highways dann kommst du dir vor, als würdest du in einem Mario Kart sitzen. Das heißt, an dir links fahren immer Trucks vorbei und also die Reifen, die sind so groß wie bei Traktoren hier bei uns. Das heißt, du guckst wirklich nach links und siehst eigentlich nur einen Reifen, wenn du dann rüber guckst. Also das war zum Beispiel sehr, sehr groß. Gleichzeitig die Amerikaner sehr entspannt, ja. Also von unserer Ankunft auch mit ganz normalen Leuten, die wir auf der Straße oder im Supermarkt trafen, wir waren jetzt auch ein bisschen fernab und nicht nur irgendwie an den absoluten Hotspots, Leute super aufgeschlossen, super freundlich, zuvorkommend, hilfsbereit. Also das ist mir wirklich total positiv aufgestoßen. Überall, wo du reinkommst, auch so eine starke vielleicht Serviceorientierung, die mit der ganzen Konsumkultur zu tun hat, das kann schon sein. Ja, also überall, wo du jetzt in den Laden kommst oder auch auf der Straße, hey, how are you doing? Und dann wird gleich, how are you doing today? So, ja, das ist so eine Frage, die du ganz oft dort gestellt bekommst. Wie geht's denn heute? So. Mhm. Und ich fand das eigentlich ganz angenehm und gleichzeitig weiß ich natürlich, dass das so ein Stück weit eine Phrase vielleicht ist oder nicht, jetzt nicht, kann schon durchaus ernst gemeint sein, aber es ist etwas, was so halt ein Opener ist und was so ein bisschen auch polite ist, so fängst du halt beim, so begrüßt du dich halt, ja? Hi, wie geht's dir? So heute, ja? Kurzer Check-in.
Ich war noch nie in Amerika, ich war mal in Kanada. Also zumindest sozusagen geografisch habe ich mich ein bisschen angenähert. Und noch damals war es so, dass wir einen Mietwagen hatten und wir waren 2 Wochen unterwegs. Und was ich auf der Straße auch gemerkt habe, also das erste passt wieder zu diesem Big, das zweite passt ein bisschen zu dem, was du gerade gesagt hast. Also da heißt von A nach B fahren ist gefühlt in Deutschland heißt das, ja okay, ich fahre mal 20 Minuten oder ich fahre mal. Und irgendwie, wenn man schon eine Stunde sagt, dann bist du in Deutschland ja schon gefühlt auf einer Weltreise. Aber da war irgendwie so, ja, wir fahren mal von A nach B oder wir fahren mal in die nächste Stadt. War dann halt irgendwie 3 Stunden. Also so gefühlt quasi. Also auch wieder big. Was ich aber dann auf der Straße gemerkt habe, war, und das fand ich, also dadurch, dass du ja, weiß gar nicht, wie es in Amerika ist, in Kanada warst du, du hast ja die Tempobegrenzung, also du fährst ja nicht wahnsinnig schnell, wenn man jetzt mal zum Beispiel deutsche Verhältnisse sieht. Ich weiß gar nicht, wie es genau war, aber ich bin halt vergleichsmäßig normal schnell gefahren. Und dadurch wirkt es halt, solange es wirkt, aber so irgendwie auch so entschleunigend. Und dafür hat man mal so nach rechts und links geschaut und hat diese Natur irgendwie so wahrgenommen. Und das war wahnsinnig beeindruckend und hat einen so ein bisschen auch demütig gemacht im Sinne von, oh. Wow, es war sehr beeindruckend. Und was ich dann auch auf der Straße gemerkt habe, wenn du dann doch mal anderen Autos begegnet bist oder keine Ahnung, sei es dann Raststätte oder irgendwie diese totale Entspanntheit. Und das war irgendwie auch was ich irgendwie aus Deutschland gar nicht kenne. Also hier verbindet man ja Straßenverkehr, Verkehr eher mit, okay, keine Ahnung, du wirst angehupt oder im besten Fall passiert gar nichts. Aber ich glaube, es ist nicht so, dass wenn ich jetzt irgendwie an wem vorbeifahre, ich schaue aus dem Fenster, dass der mich grüßt und da ist das Gefühl irgendwie bei jedem dritten, vierten Auto passiert. Also das war auch etwas, was mir aufgefallen ist.
Wo ist dir das passiert?
In Kanada.
In Kanada.
Deswegen, wie gesagt, ich war noch nicht in Amerika drin, aber ich habe mich angenähert. Und diese Entspanntheit auf den Highways, auch dieser Eindruck, den man da von der Natur bekommen hat und in gewisser Weise auch irgendwie diese Demut vor der Größe. Das ist schon etwas, was irgendwie so in Erinnerung geblieben ist, auch wenn es bei mir jetzt schon wirklich sechs Jahre her ist.
Also das war eher auch bei von die Demut, war auch teilweise eine Überwältigung. Also es war wirklich überwältigend, wenn du im Supermarkt bist und da gibt's halt diese riesigen Abpackungen. Die haben ja unterschiedliche Supermärkte, auch extra welche, die ausgelegt sind darauf auf so Großpackungen. Costco ist dann ein Beispiel. Das Konzept ist, du zahlst irgendwie, weiß ich nicht, 150 oder 30 oder 300 Dollar, ich weiß gar nicht genau, im Jahr als Mitgliedsgebühr und kannst dann dort einkaufen. Wir sind über eine Mitgliedskarte von jemandem da reingegangen. Die Sachen sind dann halt große Abpackungen, relativ günstig und die finanzieren sich dann vor allem halt auch über diese Mitgliedsgebühren, die dann da sind, ja. Schon die Körbe sind riesig und ich fand das teilweise überwältigend. Es gibt auch total viel industrielles Essen sozusagen, also Gemüse und so, also sich gesund ernähren zu wollen, ist dort echt teuer, muss man ganz einfach sagen. Vom industriell verarbeitetes Essen ist allgegenwärtig, also alle möglichen Produkte und von allen Produkten auch x Varianten, also das ist sehr überwältigend gewesen und auch diese Portionsgrößen, das war sehr gewöhnungsbedürftig und schreckenderweise gewöhnt man sich recht schnell daran, ja, also auch diese ganzen Gelegenheitsessen, die man dort machen kann oder auch Getränke und alles super verzuckert und so weiter, das ist schon sehr, sehr, sehr krass. Und für mich hat sich dann so ein Stück weit auch der Eindruck verfestigt, ey, dieses Land ist halt wirklich, Stichwort Kapitalismus, auf Konsum gegründet, so, ja. Also alles ist irgendwie kaufbar und soll verkauft werden. Selling ist da ein Riesending. Also Konsum ist vielleicht auch so ein bisschen Ausdruck dieses American Dream, ja? Also alles irgendwie, wenn du dir was leisten kannst, dann bist du was. Das heißt Erfolg, wir hatten da ja mal drüber gesprochen, über Erfolg auch, Misserfolg. Erfolg ist dort wirklich ein Ausdruck, kann ich mir was leisten oder so, ja? Also augenscheinlich von außen betrachtet, kein zu nahe treten, schon gar nicht der ganzen amerikanischen Bevölkerung. Ist jetzt auch sehr platt, was ich sage, ohne zu differenzieren, aber das war so ein Eindruck. Konsum und auch Massenkonsum mit Outlet-Stores, mit Werbungen, die dich auf überall darauf hinweisen, dass es Sachen zu kaufen gibt. Und sicherlich auch als Wirtschaftsmotor. Deswegen strugglen die auch so ein bisschen, weil das alles nicht mehr so richtig läuft. Übrigens, wie bei uns ja gerade auch so ein Stück weit. Aber diese Werbung, Konsumgesellschaft und dann letztendlich auch so ein Stück weit auch getragen durch amerikanische Popkultur, die ja sehr stark auch mit Phänomenen arbeitet, was kannst du kaufen, die stark Merchandise macht und die sehr, sehr, sehr konsumorientiert ist, oder? Irre ich mich da? Also wenn ich da an Musikinterpreten denke, die Exaltiertheit, kannst du mir vielleicht beispringen.
Ja, also woran ich als erstes denken musste, ist, ich habe gesagt, als Kind sozusagen, das erste war so Hollywood, Disney etc. Und allein da merkt man das ja. Also wenn jetzt zum Beispiel in Amerika irgendein Film rauskommt oder irgendeine Serie, dann ist es ja nicht nur ein Film, der rauskommt, wo du dann ins Kino gehen kannst oder den du dir auf Netflix rausschauen kannst, sondern es entsteht ja im besten Fall ein ganzes Universum aus Merch, Ablegern, Computerspielen, keine Ahnung. Also da merkst du schon, okay, im besten Fall entsteht ein ganzes Konsumuniversum. Und was mir auch auffällt, irgendwie so Erfolg wird auch dann häufig so an diesen Zahlen bemessen. Also keine Ahnung, wie viel Millionen wirft jetzt ein Universum ab und wie viel Verkäufe waren jetzt da. Also keine Ahnung, auch wenn ich jetzt irgendwie Musik nehme, dann ist ja so, ob jetzt Musik gut oder schlecht wird dann häufig daran bemessen, okay, wie viele Dinge wurden denn verkauft oder keine Ahnung, wer hat neue Rekorde gebrochen, wenn es darum geht, wie viel Einnahmen mit Welttourneen gebrochen wurde. Das heißt, es wird relativ schnell auch mit diesen Zahlen halt in Verbindung gebracht. Das erinnert mich auch so ein bisschen so an die Folge, die wir über, ich weiß gar nicht, wir haben bei einer Folge über Kobe Bryant gesprochen, wo wir auch darüber gesprochen haben, wie diese amerikanischen Sportarten so sehr auf diese Stats, auf diese Statistics fokussiert sind. Es geht immer um Zahlen, es geht immer um dieses höher, schneller, weiter. Und da bist du halt relativ schnell bei Zahlen, die relativ viel mit Konsum, mit Geld, Umsatz etc. zu tun hat. Und das ist halt etwas so gefühlt, egal was wir schauen, also reden wir jetzt über Filme, reden wir über Sport, reden wir über Musik, reden wir über Essen, es geht immer so um nackte Zahlen, also wie viel und am besten natürlich höher, schneller, weiter. Und damit bist du natürlich relativ schnell auch bei Konsum.
Ja, deswegen sehr aufmerksamkeitsheischend auch, ne? Ja. Also kritisch könnte man da einwenden, okay, also das ist natürlich auch einen sehr materialistischen Eindruck so macht, ja, und man kannst halt auch irgendwie alles kaufen und wenn du Geld hast, dann ist es super und dann bist du wer und wenn du kein Geld hast, dann hast du halt wirklich auch, dann das ist die Schere ja buchstäblich auch zwischen Arm und Reich und das haben wir auch gesehen, also es gibt einige offenbar sehr, sehr reiche, ein bisschen Mittelstand, dann gibt es auch eine ganze Menge, gerade in den Städten, so ein bisschen Verarmung und wo du auch siehst, hier hat Drogen spielen hier sicherlich eine Rolle, wo du Leute halt wirklich auch verwahrlost teilweise auf der Straße siehst, ja. Also beide Dinge sind da ganz, gehen da Hand in Hand und sind ganz, ganz nah beieinander und das ist irgendwie komisch für eine Gesellschaft, die halt sehr, sehr reich ist, dass es dann halt doch diese Extreme gibt, die sich im Alltag auch zeigen, jeden Tag dort, ja. Was ich auch denke, ist, das ist Stichwort Nachhaltigkeit. Ich meine, dort konnte man in einigen Locations konnte man dann trennen, auch sowas wie Müll trennen oder so, aber insgesamt muss man sagen, also Plaste und Elaste ist dort weit verbreitet. Ganz viel ist halt nochmal doppelt und dreifach in einzelportioniert Plastik verpackt. Du kriegst überall irgendwelche Plastikgeschirre, auch in teilweise Restaurants oder diesen Fastfood-Restaurants, ist halt alles Plastik und Wegwerfzeug, also wie viel dort weggeworfen wird, ist wirklich absoluter Wahnsinn. Plastikflaschen ganz zu schweigen, also ein riesiger, also von der Nachhaltigkeit würde ich sagen, ist es, sieht es aus, als wäre es sehr ressourcenhungrig, ja, also das ganze Land. Und als, was in der heutigen Zeit natürlich bedenkenswert ist, ne? Muss man auch ganz klar sagen.
Ja.
Vielleicht nochmal auch von hier ein bisschen weiter gedacht. Mode spielt ja eine große Rolle. Ne? Was die haben, ist halt auch, wenn du sagst, einkaufen oder wenn wir gerade darüber sprachen, riesige so Outlet-Center. Also ich habe mich gefragt, okay, es gibt dort so viele Outlet-Center. Man sieht es immer am Highway, Outlet-Center hier, Outlet-Center da. Und das sind große, große, ja, bei uns würde man sagen, so eine Mall wahrscheinlich, ja, wo dann lauter Markengeschäfte, eins neben dem anderen, ihre Sachen versuchen an den Mann zu bringen, dann halt für einen guten Preis. Ich glaube, die meisten Leute dort müssen gar nicht für einen vollen Preis, wie wir das aus Europa kennen, dann einkaufen gehen, wenn die sich dafür interessieren. Also, wie gesagt, einkaufen, ein riesiges Ding dort, hat mich dann auch irgendwann überfordert. Ja, also war mir einfach zu viel so an Dingen, die man kaufen kann und das irgendwie als ja, war zu viel.
Ja. Ich finde, wir haben schon angerissen, aber das beschreibt, finde ich, nochmal diese Kontroverse ganz gut. Also wenn wir quasi dieses immer höher, schneller weiterdenken, dieses im Big Denken und dieses, okay, lass uns mal nicht bescheiden denken, lass uns mal groß denken, kannst du natürlich aus einem sehr, sehr kritischen Blick denken. Aber ich finde, wenn wir mal so ein bisschen auf Unternehmen schauen, also keine Ahnung, Unternehmen, die groß geworden sind, dann hast du natürlich auch, also sehr, sehr viele, wenn wir mal in Richtung Methoden gehen oder wenn wir über Unternehmensführung sprechen, wo du relativ viel, ja, ich würde fast schon sagen, Vorbilder ja auch nach amerikanischem Vorbild siehst. Also dieses, okay, du hast relativ viele, viele Geschichten, wo halt mal Unternehmen angefangen haben und am Anfang halt eben nicht bescheiden gedacht haben, sondern halt eben genau groß gedacht haben. Also diese Highlight-Geschichten, verbindet man natürlich auch schnell mit Amerika. Und irgendwie, das ist so etwas, wo ich denke, okay, das kann auch etwas wahnsinnig Inspirierendes sein. Also gerade wenn wir mal in so eine unternehmerische Perspektive gehen und wir denken Richtung, okay, wie kann eine Vision aussehen? Wie kann auch dieses, okay, ich bin wirklich verbissen, ich hänge an meiner Vision und ich kämpfe wirklich dafür. Da gibt, also dieses, finde ich auf der einen Seite auch irgendwie wahnsinnig inspirierend. Jetzt muss man, denke ich, auch ein bisschen schauen, okay, wie viel von diesen Geschichten ist jetzt wirklich wahr, wie viel ist ein bisschen Mythos, wie viel ist Urban Legend vielleicht auch. Und es gibt natürlich auch wahnsinnig viele Verfilmungen, also keine Ahnung, Verfilmungen jetzt über Entstehungsgeschichten von gerade solchen Firmen wie Facebook, Apple etc. Auf der anderen Seite finde ich, okay, vielleicht ist es aber auch ein bisschen meine kindlich naive Betrachtung. Mit Amerika verbinde ich aber auch dieses, okay, if you can dream it, you can make it. Ne? Also quasi dieses, okay, hab eine große Vision und häng daran, kämpf dafür. Und dieses, okay, du kannst das irgendwie schon erreichen. Und das wiederum finde ich aber auch irgendwie so einen kindlich märchenhaften, naiven, tollen Blick auf die Welt.
Einfach alles machen zu können. Das finde ich genau. Tatsächlich auch so. Hatte ich auch manchmal den Eindruck, dass es ganz viele Leute gibt, die so ein bisschen ihr Ding machen, auch ziemlich individuell von außen sozusagen. Hatte man den Eindruck, in Gesprächen hat man das mitbekommen. Also von Leuten, mit denen wir gequatscht haben, die halt sonst Schuhe putzen, bis hin zu Leuten, wie du gesagt hast, ja, die dort, ein Freund von mir, der ist da hingezogen und versucht da gerade sein Glück auch so zu finden. Also das hast du tatsächlich so, dass dieses Anpackende, ich glaube, das ist etwas, was du dort auch machen musst, weil ansonsten fragt eigentlich keiner was, ob du irgendwas brauchst oder so, sondern du musst schon irgendwie aktiv werden, um dein eigenes Glück zu schmieden. Das ist dort auf jeden Fall so. Das denke ich schon. Und die Gesellschaft insgesamt ist auch sehr bunt von außen betrachtet. Das ist interessant, weil die Bevölkerung natürlich sehr vielfältig ist, und es gab damals immer so die Schmelztiegel-Theorie, das heißt verschiedene, Melting Pot war auch sowas, ja, so ein bisschen so eine Metapher dafür, also ganz viele Dinge verbinden sich da und werden, vermischen sich miteinander, verschmelzen miteinander, und heraus kommt eine ganz besondere Identität dann, oder das ist die amerikanische nämlich, ja. Inzwischen wird es so ein bisschen auch eher nochmal abgewandelt formuliert, und man sagt so Salad Bowl, also Salatschüssel, anstelle so alles vermischt. Also es ist keine Suppe, wo alles dann durcheinander vermischt wird und alles ist dann irgendwie eins, sondern tatsächlich, dass sich Kulturen zwar ineinander aufgehen, aber nicht nur eine einheitliche Kultur entsteht, sondern eher, dass verschiedene kulturelle Identitäten auch über bestimmte Ethnien hinweg auch trotzdem noch ihren eigenen Spot haben. Also es gibt ja die berühmten Chinatowns, ja. Also waren wir auch in San Francisco unter anderem, ja, in Chinatown. Und dort hast du halt dann wie so ein kleines Mini-Asien dort, wo es alles gibt, von chinesischen Ärzten bis über frisch gemachte Glückskeksfabrik dort, bis zu allen möglichen Sachen, die wir ja auch in den Asialäden finden. Und das ist so ein Beispiel dafür. Also wie so ein Salatstück ist es halt für sich noch und trotzdem leben die alle nebeneinander. Insgesamt, wenn du öffentliche Verkehrsmittel dort auch mal fährst oder so oder dich auf der Straße umschaust, findest du aber alle möglichen tatsächlich Ethnien auch. Ja, über Indisch, Arabisch, natürlich People of Color aller Art, typisch kaukasisch und so. Also das ist schon ein sehr vielfältiges Land, muss man einfach sagen. Und die Repräsentanz auch in Funk und Fernsehen ist dort ebenso. Ja, also es ist eben nicht nur dominiert weiß, wie jetzt zum Beispiel bei uns in Deutschland, sondern es ist schon sehr stark auch mehr durchmischt und bunt, könnte man tatsächlich sagen dort, ja.
Ja, super, super spannend. Ich habe eben über dieses Thema Think Big so ein bisschen auf das Thema Unternehmertum referenziert. Ich habe dann noch da angrenzend einen anderen Aspekt. Ich lese dir mal ein Zitat vor und du darfst mal raten, von wem das Zitat ist. Und Zuhörer, Zuhörerin können ein bisschen mitraten. In meiner Laufbahn habe ich mehr als 9000 Würfe verworfen. Ich habe fast 300 Spiele verloren. 26 Mal war ich derjenige, der das Spiel gewinnen konnte. Und ich habe immer daneben geworfen. Ich bin immer und immer wieder gescheitert. Genau deshalb bin ich so erfolgreich. Wer könnte das gesagt haben?
Michael Jordan?
Das ist tatsächlich Michael Jordan und auch hier, aber vielleicht dürfen wir heute auch ein bisschen kindlich naiv sein, auch das ist etwas, was ich sehr, sehr stark mit Amerika verbinde, diesen Umgang mit Scheitern und diese Chance in Scheitern sehen. Und da, deswegen, mir kommt halt immer, ich weiß noch, als ich damals als Kind gut in der Kreisliga Fußball gespielt hat, hat unser Trainer das damals in der Kabine vorgelesen. Ich fand es irgendwie beeindruckend, halt quasi Zitate von Michael Jordan. Und irgendwie das habe ich auch immer mit Amerika in Verbindung gebracht, dass quasi Scheitern nicht verurteilt wird und dass du dann mit ganz, ganz vielen total erfolgreichen Menschen sprichst, die halt öffentlich sehr, sehr prominent damit umgehen, wie sie im Leben auch gescheitert sind, wie sie unternehmerisch gescheitert sind und wie sie aber quasi das dann auch später wie ihnen das auch später geholfen hat. Und dieser Umgang mit Scheitern, auch dieses Lernen aus Scheitern war zumindest hier, wie gesagt, ich wiederhole mich aus meiner kindlich naiven Wahrnehmung, etwas, was ich sehr, sehr stark auch immer mit Amerika in Verbindung gebracht habe. Was ich dann eher immer, auch wenn ich das Gefühl habe, dass es sich hier im europäischen Raum gewandelt hat, was sich hier immer noch sehr, sehr lange so ein bisschen als Stigma wahrgenommen hat. Habe ich da relativ schnell früher als, okay, Scheitern gehört zum Erfolgreichsein dazu.
Wie siehst du das? Interessante Beobachtung. Na, ich denke gerade, ich komme auf den Gedanken, während du das so erzählst, dass halt die Amerika sozusagen eine riesige Quelle oder ein großer Produzent von Narrativen halt auch ist. Ich meine, die ganzen Zuschreibungen, die wir haben, auch jetzt bezogen auf dieses eine Zitat, da gibt es eine ganze Menge an Geschichten, die über Amerika erzählt werden, die dann bei uns verhaften, die wir für uns dann irgendwie nochmal umwidmen und die uns eine gewisse Bedeutung und auch eine Relevanz dann zuspielen. Und ich finde, das Beispiel, was du da gebracht hast, ist halt sehr, sehr groß. Und es gibt halt wirklich, darüber reden wir eigentlich auch die ganze Zeit, eigentlich über Eindrücke, Beobachtungen und Narrative, Zuschreibungen auch zu den USA, die dann ins eine oder andere Bild dann eine Interpretation finden. Das finde ich gerade sehr, sehr, sehr interessant. Und das spiegelt sich ja auch in den ganzen Filmen auch wieder. Filme sind dafür da, Geschichten zu erzählen. Musik trägt Geschichten in sich und baut das Ganze auf Melodien nochmal aufeinander. Lass uns doch vielleicht da auch nochmal hinschauen. Gleich, auf ein bisschen sowas popkulturelle Dinge, was sind eigentlich so Popkultur-Themen, Genres, die vielleicht auch in den USA entstanden sind oder dem zugeschrieben sind? Ich glaube, Experten werden jetzt vielleicht hier wieder genauer ein bisschen hinschauen, wenn ich jetzt sage, dass halt in New Orleans beispielsweise Jazz entstanden ist. Ja, also jedenfalls wird es so gesagt. Gleichzeitig hat sich das natürlich sehr stark dann auch in alle möglichen Richtungen verzweigt, aber man sagt ja so im frühen 20. Jahrhundert, New Orleans, so die Wiege des Jazz, ja. Und das Ganze natürlich als Mischung wiederum, Stichwort Schmelztiegel, ja, aus der Karibik, Afrika, Europa und insbesondere aus der afroamerikanischen Community dann hervorgegangen, Jazz, Blues, ja, und all diese weiß nicht, Bebop, Swing oder was es da sonst noch gibt, all diese Themen, als ein eine Wiege einer eigenen Musikkultur. Wenn wir weiter gucken, ja, ich habe noch ein oder zwei, würde ich noch dazugehen als Beispiel, und dann bin ich sicher, Hip-Hop, genau, liegt auf der Hand, ja. Aber auch sowas wie Rock'n'Roll damals, ja, Stichwort Elvis oder so ein bisschen früher in den 50er Jahren, Chuck Berry, Elvis Presley, Little Richard und so. Also, das heißt, es ist tatsächlich auch die Wiege von einigen Musikphänomenen, die sich dann auch weithin entsponnen haben in alle möglichen Gefilde der Welt und nicht zuletzt dann auch uns als kleine Steppkes erreicht haben, ja, und begeistert haben. Oder es heute auch noch tun, in vielerlei Hinsicht. Genauso geht es mit Filmen auch weiter. Aber vielleicht bleiben wir erstmal bei der Musik. Ich bin mir sicher, du hast da auch noch ein, zwei Dinge im Kopf.
Ja, ja, also ich meine, du hast viele genannt und es war ja auch lange Zeit so dieses Narrativ, also Frank Sinatra, auch wenn das jetzt eher auf New York bezogen war, aber ich glaube, man kann es ein bisschen aus der musikalischen Betrachtung auf Gesamtamerika übertragen, der gesagt hat, if you can make it there, you can make it everywhere. Und das ist ja etwas, was irgendwie musikalisch so für alle mal gegolten hat. Ich meine, wir reden jetzt 40 Jahre später darüber, oder wie stolz wir sind, dass Nena damals Nummer 1 Hit in diesem Land hat. Also keine Rede davon, dass die auch in 36 anderen Ländern Nummer 1 war, sondern hey, 99 Luftballon war Nummer 1 in Amerika. Mhm. Also es ist einfach, ja, und gefühlt, dass allein dieses eine Detail hat sie dann nochmal, wenn man jetzt musikalisch auf Nena schaut, hat sie gefühlt nochmal irgendwie zwei Ligen nach oben gebracht, weil sie es geschafft hat, in diesem Land ein Nummer 1 Hit zu haben. Also quasi so dieses, okay, wenn du es da schaffst, und das hat natürlich über Jahrzehnte hat das für so viele Künstler gegolten, dass einfach auch sehr, sehr viele Künstler natürlich den Weg nach Amerika gesucht hat, was dann natürlich viele, viele Einflüsse miteinander gemischt hat, was nochmal neue Dinge kreiert hat. Ich sag's mal so, ich bin jetzt in einem Alter, wo ich mich halt aus meiner frühen Kindheit so, wobei das war auch schon ein bisschen danach, aber dieses Thema Hip-Hop, was damals dann so rüber geschwappt ist, das war schon beeindruckend, das Ganze zu betrachten. Und auf der anderen Seite, auch wenn es vor meiner Lebenszeit ist, aber man kennt es natürlich aus Dokumentationen, es gibt auch einen Film, wenn man mal schaut, wie so die Anfänge von Elvis waren, oder natürlich auch von Thema Rock'n'Roll. Das ist schon beeindruckend. Also da könnte man natürlich Stunden drüber reden. Aber du merkst es trotzdem schon. Und wie gesagt, da kam mir Nena, gut, Falco kommt jetzt aus Österreich, aber wenn man über Falco redet, ist auch immer irgendwie der dritte Satz, ja, der hatte Nummer 1 in Amerika. Also quasi so, irgendwie so. Dieses Thema, if you can make it there, you can make it everywhere, das gilt musikalisch gefühlt immer noch. Und das ist natürlich was wahnsinnig Großes. Die jüngste Geschichte sicherlich, ich weiß nicht, da könnten wir fast eine eigene Folge drüber machen, weil es natürlich gerade der Talk of the Town ist, wenn es um Serien geht. Ich habe gerade die, ich weiß nicht, ob du es geschaut hast, auf Netflix gibt es gerade die Doku Kaulitz und Kaulitz, über die beiden Kaulitz-Brüder. Und da ist es ja auch so, Tokyo Hotel ist ja jetzt knapp, jetzt muss ich lügen, 15 Jahre her wahrscheinlich, dass hier der riesen Tokyo Hotel Hype war. Und es war ja so, dass du hier in Deutschland dachtest, okay, das ist krass, also größer geht's ja gar nicht. Und diese Netflix-Doku, die zeigt, also damals war es ja so, dass es denen hier einfach zu groß wurde und sie sind dann nach L.A. ausgewandert. Und die Doku, die zeigt das sehr, 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 sehr beeindruckend, wie sie dann halt beide nach L.A. ausgewandert sind und wie krass der Unterschied für sie da war. Also hier konnten sie nicht vor die Tür gehen und da wohnen die dann halt in L.A. und gefühlt werden die gar nicht wahrgenommen. Und deswegen. Ja, genau. Genau. Aber ja, also dieses Thema musikalische Einflüsse und alles, was daraus kommt. Und es gibt auch, was ich immer noch krass finde, wenn man mal musikalisch drüber redet, wie viele Künstler, also wie viele europäische Künstler fallen einem eigentlich ein, die irgendwie in Amerika erfolgreich wurden. Dann sind das gar nicht so viele. Und das ist schon irgendwie so ein Mythos. Das heißt, dieser eine Satz, den da Frank Sinatra geprägt hat, der gilt immer noch. Also man ist halt relativ schnell bei den Beatles. Die Beatles haben es halt geschafft, aber es waren halt eben auch die Beatles. Und auch die sind ja jetzt mehr als 10 Jahre alt. Aber da müsste man mal weiterdenken. Und so viele gibt es da gar nicht. Es gibt aber sehr, sehr viele, die es versucht haben. Also keine Ahnung, es gibt einen Robbie Williams, der hier natürlich ein Megastar ist. Ist auch ein bisschen älter, aber jeder kennt ihn. Der ist, keine Ahnung, 3, 4, 5 Mal versucht hat, in Amerika erfolgreich zu werden und es einfach nicht geschafft hat. Und diese Beispiele gibt's relativ häufig. Andersherum gibt es aber keine Probleme. Also quasi amerikanische Künstler, die in Amerika erfolgreich werden, sind irgendwie automatisch in Europa auch erfolgreich. Aber so in die andere Richtung ist es wahnsinnig schwer. Deswegen so diese Künstleroase, diese musikalische Oase, die ist natürlich immer noch da. Ein zweiter, der mir jetzt noch einfällt, ist Elton John. Also Elton John hat es auch geschafft, aber auch da war es ja so. Wir haben ja auch in einer ganz eigenen Folge über Elton John gesprochen. Auch da war es so, er war quasi erfolgreich, er hat es hier geschafft, aber um dann wirklich die absolute Weltkarriere, hat er seine Koffer gepackt und ist nach Amerika gezogen. Mhm. Und somit ist es schon musikalisch eine Oase und ein Geburtsbrunnen für neue Musikströmung.
Also die USA nicht nur Exporteur von Narrativen, sondern Popkultur und Musik im Speziellen auch nochmal, nicht wahr? Ja, kann man wahrscheinlich so sagen. Rammstein sind ja auch relativ erfolgreich in Amerika gewesen, ne? Wenn ich das richtig sehe.
Rammstein, genau.
Und trotzdem ist es dort wahrscheinlich kein Massenphänomen, aber ein hoher Bekanntheitsgrad. Ja, so. Ich glaube, das Land ist halt auch sehr viel Fläche und sozusagen auch Markt für eine ganze Menge Dinge. Und du hast recht, viele Dinge, die dort in Amerika erfolgreich sind, lassen sich auch gut exportieren in die Welt, ja. Also ich glaube, da lassen sich eine ganze Menge Übereinstimmungen tatsächlich finden.
Ja. Wenn wir jetzt mal. Zum Beispiel Taylor Swift, also wir haben zum Beispiel auch über Taylor Swift vor ein paar Folgen gesprochen. Da ist natürlich auch eine ganze Marketingmaschinerie, die das einfach wahnsinnig clever macht. Wo, natürlich jetzt das total plakative Gegenbeispiel jetzt, Herbert Grönemeyer wird jetzt nicht auf die Idee kommen, wir machen mal eine Marketingmaschinerie, um Herbert Grönemeyer nach Amerika zu bringen. Aber gefühlt so, wenn du halt die Künstler hast, die halt in Amerika erfolgreich sind, dann ist das gefühlt so der dritte Punkt auf der To-Do-Liste. Okay, Skalierung, Expandierung und jetzt geht's nach, keine Ahnung, jetzt geht's auf die anderen Kontinente.
Mhm, hast du recht, ja. Also, was exportieren sie noch? Natürlich popkulturelle Phänomene und Exportschlager sind natürlich Fernsehserien, ja. Also wie viele Fernsehserien aus Amerika gibt es hier bei uns in Deutschland? Also super viele. Und gemessen daran, wie viele kommen aus anderen Ländern eigentlich nach Deutschland? Ich glaube nicht so viele, vielleicht noch was Britisches oder so, aber andere Dinge eigentlich nicht. Ja? Auch nicht mit Übersetzung oder so. Das ist wirklich Wahnsinn.
Das sind so Randphänomene. Also klar gibt es irgendwie so einen Markt für skandinavische Filme, aber wenn du das irgendwie dann in Verbindung miteinander setzt.
Oder französische, genau. Aber vom Verhältnis her ist es doch verschwindend gering, ne?
Genau.
So ist es bei den Filmen ja auch, ne? Es gab viele Filmgenres, die ja auch Amerika zugerechnet wurden oder werden. Eigentlich Western, Klassiker natürlich, ja. Also im Wilden Westen. Klar, passt ja auch letztendlich zu den Narrativen, die dort gesponnen werden. Superheldenfilme. Würde ich auch sagen, kommen doch mehrheitlich aus den USA, oder? King Kong, vielleicht noch Japan mit Godzilla oder so, aber ja. Ansonsten passiert doch eigentlich nicht viel woanders.
Ja. Weil es natürlich auch in dieses Narrativ einfach passt. Also das, was wir jetzt aus dem Sport über Michael Jordan gelesen haben, ist natürlich genau diese Heldenreise. Schau dir mal Spider-Man an. Das ist auch so. Also ist bei diesen Superheldenfilmen ja immer der gleiche. Also Spider-Man wird am Anfang des Films irgendwie als Loser dargestellt, den irgendwie keiner mag, und dann wird er quasi über seine Superkraft zum Weltretter. Und das ist natürlich diese Heldenreise, die du natürlich auch in jedem von diesen Superheldenfilmen siehst.
Genau, das gleiche mit Actionfilmen, ja, egal ob es jetzt Bad Boys ist oder von früher noch irgendwie Stirb langsam, Die Hard, ja. Das sind alles Dinge bis hin zu Fantasy und Science Fiction. Alles Dinge, die sehr, sehr stark Amerika geprägt sind. Das war mir vorher schon auch bewusst immer mal, aber so stark, also dass wir quasi hier in Europa auch stark diesem europäischen popkulturellen Phänomen so stark ausgesetzt sind, ist mir jetzt nochmal ganz neu bewusst geworden. Ja, schaue ich auch nochmal mit einem drauf.
Was immer auch so ist, wenn wir dann doch mal irgendwie, jetzt müssen wir gar nicht bei Deutschland bleiben, sondern jetzt können wir irgendwie Europa, also wenn wir dann doch mal irgendwie mal so einen erfolgreichen Film haben, dann hast du das Gefühl, dass dieser Film da nicht nach Amerika schwappt, sondern dass dann halt die amerikanische Kopie produziert wird, die einfach genau. dann noch größer mit dem noch größeren Universum. Ich kann mich damals daran erinnern, auch wenn das ist jetzt ein blödes Beispiel, was glaube ich in Amerika dann nicht erfolgreich wurde, aber boah, mir fällt der Filmname nicht ein, aber es gab diese Stieg Larsson Bücher. Kannst du noch erinnern? Irgendwie Vergebung, Verdammnis, Verblendung, The Girl with the Dragon.
Stieg Larsson,
oder? Und da war es ja auch so, skandinavische Verfilmung, diese Trilogie wurde total erfolgreich, auch, glaube ich, weil der Autor irgendwie dann verstorben wurde und dann war es einfach nochmal so ein mega Hype um diesen Film. Und der ist dann, also man hätte ihn ja auch einfach nach Amerika nehmen können, synchronisieren können und vermarkten, aber nein, es musste eine eigene amerikanische Produktion halt mit den amerikanischen Superstars. Damals ist Daniel Craig gerade der neue James Bond, also musste man natürlich die Hauptrolle mit Daniel Craig besetzen. Also quasi, da ist es halt so, keine Ahnung, woran es liegt, aber man nimmt dann nicht das und exportiert es, sondern man sagt, hey, nee, Amerika, wir machen jetzt ein eigenes amerikanisches Pendant daraus.
Ich glaube, synchronisierte Sachen gibt es dort auch gar nicht so richtig. Ich habe ja ein bisschen Fernsehen geguckt, mal hier und da, dort auch, und was mein Eindruck war, nach einem kurzen Hin- und Herseppen, war super viel Werbung. Also es wird super viel Werbung gezeichnet und die Inhalte sind eigentlich meistens so eine Crime-Serien irgendwie oder Navy CRS oder sowas oder so eine True-Crime-Geschichten, oder es wird was verkauft oder es wird über Politik debattiert. Mein Eindruck, wie gesagt, ausschnitthaft, korrigiert mich gerne, wenn ihr eine andere Perspektive darauf habt, aber das ist mir sehr, war gleich sehr eindrucksvoll, dass es eigentlich nicht viel mehr war, und das hat mich sehr angestrengt. Und deswegen habe ich auch gar nicht viel Fernsehen geguckt. Hat ja auch viele andere schöne Dinge dort eigentlich zu tun, ist ja gar keine Frage. Was mir auch aufgefallen ist, viele Leute tragen Basecap. Also ich glaube, Basecap ist so ein typisches amerikanisches Accessoire auch. Klar, macht ja auch Sinn mit Baseball und Co. Aber tatsächlich, die Kappen, so viele Leute wie dort eine Baseballcap aufhaben, ist was typisch Amerikanisches. Kenne ich hier aus Europa oder in anderen Teilen der Welt eigentlich gar nicht so.
Ist ja auch die dominierende Sportart. Die dominierende Sportart, und wir haben ja auch, genau, und wir haben auch über Moneyball gesprochen. Klar. Werden ja auch eine eigene Folge. Und wenn man sich den Film mal anschaut, also gerade natürlich im Film siehst du es, und auch die Marken, die hinter den Mannschaften, das sind ja keine Vereine, die Mannschaften, das sind ja Franchises, die werden ja tatsächlich auch Franchises genannt. Und da siehst du einfach die Maschinerie, ob jetzt nicht nur Baseball, auch NBA. Und es ist tatsächlich so, das ist ja nicht nur in Amerika, sondern geh mal hier in einen Sportladen rein und du findest von 36 amerikanischen Baseballmannschaften halt die Basecaps hier zu kaufen.
Okay, krass.
Aber willst du jetzt kein Basecap von allen deutschen Bundesliga-Vereinen in Sportläden? Nee. Also das wäre mir neu. Deswegen ist das schon so etwas, was darüber geschwappt ist.
Es gibt ja auch hier mittlerweile Läden, die nur Caps verkaufen. Ja, gibt es dort auch. Also da gibt es Läden, die verkaufen auch nur Caps. Basecaps. Und ja, hat eine unheimliche Popularität. Gibt ja auch Leute, die das sammeln und so ähnlich wie diese Sneaker-Kultur. Ja, das ist schon beeindruckend, was die da alles so machen. Und was mir noch aufgefallen ist, und damit ist schließlich mal so ein bisschen mein Input hier zu dem, was mir aufgefallen ist, während ich da rumgefahren bin. Ich könnte auch viel, viel mehr sagen, aber ich gucke auch so ein bisschen auf die Zeit hier. Ist, dass alles irgendwie ganz nett designt ist dort. Also verstehe mich nicht falsch. Also die bauen Häuser überwiegend aus Holz, gerade in dem Bereich, dort wo ich unterwegs war, jetzt nicht in großen Städten, aber so kleine Häuschen werden alle aus Holz schnell hochgezogen. Das meine ich nicht. Aber sowohl im Straßenverkehr, wie die Schilder dort sind, denn dort kannst du dein eigenes Nummernschild auch designen, wenn du willst. Ja, weiß nicht, du musst wahrscheinlich was für zahlen, kann ich mir gut vorstellen, in der Konsumgesellschaft. Aber kannst du halt dein Nummernschild dann individualisieren und irgendwie den Hintergrund noch besonders machen. Und auch schon so von Haus aus hat der Stadt Oregon beispielsweise so einen Baum in der Mitte von seinem Nummernschild, und dann wird es direkt drapiert, ja. Bis hin natürlich zu Speisekarten, zu Leuchtreklame, die ist. Und ich kann euch sagen, Reklame gibt super viel in den USA. Also du musst wirklich, also es ist wirklich super viel, was die da machen an Werbung. Aber was ich sagen will, ist, wirklich schön designte Sachen in Läden und so weiter. Und ich finde, das ist etwas, das fand ich als positiv und angenehm, weil ich hier manchmal sehe so lieblose, handgeschriebene Schilder irgendwo, ja, die auch nicht so richtig den Weg oder die Orientierung tatsächlich bieten. Das ist, fand ich dort eigentlich ganz cool. Aber vielleicht ist es auch so ein bisschen Nischenblick gewesen oder nur etwas, was mir so für einen bestimmten Zeitpunkt aufgefallen ist. Gibt es auch einen bestimmten Film oder eine bestimmte Musik, Christian, wo du sagst, also das ist so typisch Amerika, und das ist etwas, wo ich sagen würde, da drückt sich so richtig so ein starkes Amerika aus. Ich habe verschiedene Dinge im Kopf, ja, also von Johnny Cash über Bruce Springsteen und so weiter. Aber was würdest du denn eigentlich so sagen? Womit bringst du vielleicht heute und gestern Amerika in Verbindung?
Boah. Also klar, wenn es um die Lieder geht, da fallen mir sofort ganz viele Dinge ein. Du hast Bruce Springsteen angesprochen, Born in the USA, finde ich allein deswegen ein sehr prägendes Lied, weil es diese Kontroversität quasi in einem Lied vereint. Ja, ein sehr kritisches Lied und trotzdem sagt es auch irgendwas aus, irgendwie trotzdem, ihr in irgendeiner Weise trotzdem stolz auf das Land, aber trotzdem ist es halt ein extrem kritisches Lied. Deswegen Born in the USA fällt mir ein. Wenn es um diesen.
Kurz dazwischen. Stolz sind die wirklich alle dort, ja? Also so viele Flaggen mit Amerika-Flaggen und dies, das, also. Das ist mir auch aufgefallen, super stolz. Sorry für den Interrupt.
Genau. Nee, aber deswegen halt Bruce Springsteen, weil er halt auch wirklich sehr, sehr, sehr kritisch sein Land sieht und trotzdem halt relativ viel über sein Land singt. Dann natürlich New York State of Mind, Billy Joel, Frank Sinatra, New York, New York. Also dieser Mythos, der da so ein bisschen rauskommt. Natürlich auch, wir haben hier über dieses Thema We Are the World gesprochen damals, USA for Africa. Und das verbinde ich auch so relativ stark mit Musik in den USA, weil es dieses, nochmal dieses, okay, wenn wir etwas machen, dann ist es aber auch gleich hier das aller oberstes Regal. Also quasi, wenn wir ein Charity-Lied machen, dann ist das nicht irgendwie jetzt so ein Duett von zwei Künstlern, sondern nee, dann sind es die 60 berühmtesten Künstler und Künstlerinnen, die es einfach zu dieser Zeit gab. Und diese Doku USA for Africa, natürlich zum einen eine wahnsinnig tolle Geschichte ist, weil es etwas Humanitäres ist und weil es etwas bezweckt hat. Auf der anderen Seite zeigt es aber natürlich auch dieses, okay, wenn wir etwas machen, dann ist es halt big, 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 big. Und dieses Lied We Are The World kommt mir auch dann ganz stark in Erinnerung. Und dann muss ich einfach natürlich irgendwie auch an Michael Jackson denken. Und da bei Michael Jackson würde ich jetzt gar nicht unbedingt ein bestimmtes Lied rausgreifen. Aber was Michael Jackson halt damals in Amerika gemacht hat, dass er angefangen hat. Also Michael Jackson hat ja angefangen, wenn es um das Thema Musikvideos geht. Und bei dem war es ja so, dass jedes Lied halt quasi einen eigenen Film als Musikvideo hatte. Ja. Also quasi das Lied selber dort irgendwie 3,5 Minuten und das Musikvideo, also ich glaube Thriller am Ende fast eine halbe Stunde. Und das ist natürlich auch etwas, diese Inszenierung von Kunst auch, da kommt mir sofort Michael Jackson, dieses Thriller-Video in Erinnerung.
Vielleicht
Elvis natürlich. Elvis natürlich.
John Cash. Ja. Weil du New York State of Mind gesagt hast, da gab es auch einen Song von Nas, der hat auch einen Song gemacht, New York State of Mind. Ein bisschen kritischer auch. Genau, die ganze Hip-Hop-Bewegung, die dann auch sehr, sehr stark war in den 90er Jahren. Nirvana fällt mir noch ein. Ich war ja in Seattle. Ja. Mhm. Da kommen die ja ursprünglich her oder kommen sie her, ja. Und ja. Das muss man sagen, ganz schön viel. Mir ist in der Vorbereitung der Folge, haben wir jetzt viel über diese, wir sind ja selber hin und her diffundiert zwischen, wow, das ist ganz cool, das ist etwas, was Amerika tatsächlich stark exportiert und was eine große Resonanz hat, popkulturell, die Musik, du hast es gerade alles genannt. Und gleichzeitig hat alles auch so eine Schattenseite. Einstein hat das ganz cool auf den Punkt gebracht, zu einem Zitat über die USA, als er sagte, America is a great country, but you can't look too closely at it. Also es ist ein super Land, ja, wenn du da bist, aber guck lieber nicht zu genau hin. Insofern verstecken sich eine ganze Menge Überraschungseier wahrscheinlich auch in all den Aspekten, die wir jetzt angeschnitten und besprochen haben. Überall Dinge, wo man sagen kann, wow, und wo man auch staunend vielleicht davor steht und auf der anderen Seite vielleicht ein bisschen ungläubig auch denkt, oh mein Gott, das kann ich wirklich wahr sein, sind die wahnsinnig. Ja?
Ja, und das ist so ein bisschen das, wo ich auch so ein bisschen mein eigenes Erwachsenwerden dran erkannt habe. Also quasi früher war es so, und das vielleicht noch so als letzte Frage, ich habe schon zwei, dreimal angesprochen, ich weiß, du hast mir nicht ganz zugestimmt in den letzten Folgen. es war so ein bisschen so, früher war es ja so, Dinge waren noch gar nicht so zu so zugänglich. Also weder war es Social Media da, noch gab es jetzt wie heute bei Netflix. Also heute kriegst du ja bei Netflix oder anderen Streaming-Sendern 1000 Dokumentationen über alles. Also quasi du kriegst relativ schnell auch relativ nahe Einblicke von Ländern. So, genau. Da sind wir noch an One Page. Das gleiche gilt ja auch für Stars. Also quasi so Phänomene, wie es damals waren. Also damals waren ja Stars eigentlich fiktive Phänomene, weil du eigentlich kaum was über sie wusste, bis auf ganz, ganz wenige TV-Auftritte und ganz, ganz wenige öffentlich. Also Michael Jackson, Bruce Springsteen, Madonna, das war ja damals nicht so wie heute, dass du siehst, wie sie sich morgens einen Kaffee holen. Es waren einfach so, die waren so weit weg irgendwie. Und gefühlt war es mit Amerika genauso. Das war halt so dieses, du kennst diese ganzen Narrative, du kennst diese ganzen Einflüsse aus Film, Musik, Fernsehen. Aber dieses, du konntest halt eben nicht so nah dran schauen. Das heißt, du hast die Schattenseiten vielleicht noch gar nicht so gesehen. Also gerade, dass die halt auch ein wahnsinniges Problem mit der Schere Arm und Reich haben, mit vielleicht Kriminalität, Drogen. Also da passieren auch Dinge, die halt nicht in dieses Shiny-Narrativ passen. Das war aber damals eben nicht so da. Und deswegen konnte man sich so in diesen, oder deswegen konnte überhaupt so ein Narrativ entstehen. Und jetzt gefühlt ist es so, das bröckelt heute so ein bisschen, weil dadurch, dass du halt eben genau hinschauen kannst, ist es so, also immer wenn ich in dieses Narrativ gehe, merke ich, dass ich eigentlich eher so in die Vergangenheit reise. Und ich glaube, sowas wäre heute gar nicht mehr so möglich. In den vergangenen Folgen, das wir meinte, ich schon ein paar Mal angesprochen habe, das war so meine Vermutung. Deswegen würde ich sagen, diese wirklich ganz krassen Phänomene, also quasi wirklich so Leute wie Michael Jackson, Elvis, gut, die Beatles sind jetzt Europäer, aber quasi, was ich meine, diese riesen Superstar-Phänomene, die es damals gab, dass die heute gar nicht mehr so möglich sind, weil die, glaube ich, nur möglich sind, wenn du halt dieses, okay, du kannst es nur vom Weiten sehen, du kannst gar nicht so ganz tief rangehen. Und heute gehst du halt an alles, was bekannt ist, ganz nah dran. Und deswegen habe ich immer so das Gefühl, das ist auch so ein kleiner rhetorischer nostalgischer Blick. Und dass es heute, glaube ich, gar nicht mehr so möglich ist. Und dass wir halt jetzt von dieses Amerika, Think Big und Dream und Walt Disney, das eigentlich ein sehr nostalgischer Blick ist. Und dass sowas in der Form, glaube ich, heute gar nicht mehr so möglich ist. Weil wir einfach auch an Dingen halt mit der Lupe drauf schauen. Sobald sie bekannt sind, schauen wir mit der Lupe drauf. Und dann erkennen wir Sachen, die uns manchmal halt auch nicht gefallen.
Naja, und ich glaube, das war damals auch schon so. Und wir haben mit der Lupe auf Dinge geschaut, die dann auch eine Weile dort standen. Ja, und alles, was da zur Verfügung gestellt wurde, hat man halt dann mit der Lupe angeschaut. Und das war nicht so viel. Aber heute wird ganz viel und in ganz schnellem Abstand uns gezeigt. Und du bleibst ja gar nicht so lange mit deiner Lupe, bis das nächste Phänomen, der nächste Star oder der nächste Film irgendwie um die Ecke geschoben wird, weil es einfach viel zu viel ist. Sowohl in der zeitlichen Abfolge als auch insgesamt in den Voluminas. Und deswegen glaube ich das auch, dass Amerika, was auch in den Filmen, die wir da bestätigt hatten oder besprochen hatten, transportiert wurde und dem, was es jetzt ist und die Herausforderungen, die auch global vor Amerika und auch politisch vor Amerika, die haben wir ja gar nicht drüber gesprochen, und gleichzeitig auch vor dieser ganzen westlichen Lebensweise, die da so ein bisschen ihren musterartigen Ursprung hat, ja. Also vieles wird ja auch kopiert und gerade diese ganze Konsumgeschichte, Ernährungen, Produkte, Musikphänomene finden ja ihren Widerklang und ihre Kopie auch in allen möglichen Ländern. In Deutschland gibt es eine Hip-Hop-Bewegung, die dann sozusagen auf den Schultern der Amerikaner entstanden ist. Man versuchte sich so zu kleiden, die Produkte sind allgegenwärtig. Und ich glaube, in Zukunft wird es doch noch variantenreicher sein, weil die Welt tatsächlich viel vielfältiger ist, von den ganzen politischen Dynamiken mal ganz zu schweigen. Deswegen glaube ich auch, dass es so ein gewisser, gerade mit den Stars, wie wir angesprochen haben, verklärter Blick darauf ist. Und wenn ich meinen aktuellen, jetzt ein paar Wochen her, noch daneben lege, muss ich sagen, der Eindruck war trotzdem so, dass ich sagen würde, ich würde noch mal eine Reise nach Amerika machen. Ich würde mir auch gerne noch mal ein paar Naturphänomene anschauen, die jetzt noch nicht da waren. Vielleicht auch mal eher in den mittleren Teil und auch in die Ostküste mal schauen. Und insgesamt, muss ich sagen, habe ich mich aber wohlgefühlt mit dem, wie ich dort unterwegs war und mit den Menschen, die ich getroffen habe. Deswegen gucke ich da auch zweigeteilt drauf. Ich sehe die ganzen Downsides, aber ich sehe auch etwas, was einen gewissen Reiz, einen gewissen Charme hat und der sich entfaltet, wenn man tatsächlich dort ist. Finde ich cool.
Ja. Und ich gestatte es mir auch, dann auch noch diese kindlichen Momente mal zu haben. Also was ich total schön finde, gerade wenn es Richtung Weihnachten geht, dann liebe ich es halt, also ich bin total empfänglich für diese amerikanischen Weihnachtsfilme, die halt irgendwie genau irgendwie so ein bisschen drüber sind alle, aber genau da auch irgendwie so ihren Charme haben. Das heißt, manchmal habe ich auch Momente, wo ich sage, okay, jetzt will ich genau mit der Lupe auf dieses shiny-Narrativ schauen. Aber natürlich manchmal gibt es auch Momente, wo ich sage, okay, und jetzt schaue ich mir die anderen Dinge an. Also dieses sowohl als auch, das ist es auch in meinem Leben und das wird auch immer so weiterbleiben. Und genau.
Ich denke, eins ist klar, Amerika ist ein riesiges Pop-Phänomen, kommt keiner dran vorbei. Ja. Wir haben, glaube ich, nur wirklich an der Oberfläche gekratzt und ein paar Ausschnitte jetzt hier besprochen. Aber ich danke dir für das Gespräch. Das war cool, da mal wieder einzutauchen und ich freue mich schon auf unser nächstes Thema, was wir ganz bald uns vornehmen. Jetzt kommen wir wieder ein bisschen in kürzeren Abstand. Und danke für die Nachricht, die ihr uns geschrieben habt. Bleibt uns weiter gewogen. Wenn ihr ein Thema haben wollt, über das wir sprechen sollen, schreibt uns gerne. Und ansonsten freuen wir uns auch sonst wie immer über Post und Antwort natürlich auch.
Perfekt. Dankeschön und bis bald.
Macht's gut. Tschüss.